Ja, scheint gut zu sein, genau. Ja, meine Zeit steht in Gottes Händen. Das konnten wir gerade singen. Ich hatte noch nie in so einer Gedanken eine Uhr in der Hand gehabt. Aber es ist so, Gott, jeder Tag ist in Gottes Hand. Und ich möchte am Anfang noch mit uns beten. Herr, lieber himmlischer Vater, wir danken dir jetzt für das neue Jahr, was begonnen hat. Und danke auch für dein Wort, ja, dass du Gott bist, der uns sieht. Bitte segne uns, wenn wir jetzt auf dein Wort hören, und segne mich, wenn ich über dein Wort rede, auslege. Und wirke du durch deinen guten Geist in unserem Herzen. Danke, dass du da bist. Amen. Ja, Gott sieht alles. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz schon mal gehört habt, bestimmt. Was bedeutet diese Aussage? Die Aussage selbst ist klar, aber warum sagt es jemand? Wie hörst du diesen Satz? Hörst du darin die Warnung, dass Gott alle deine Taten sieht, deine Gedanken kennt? Hörst du darin die Zuversicht, dass Gott den vollen Überblick hat über alles, was geschieht und was noch kommen wird? Hörst du darin das Lob Gottes über seine unvorstellbare Größe, dass er wirklich alles sieht, zu jeder Zeit und jeden Ort? Was würdest du sagen? Inwiefern hängt der Begriff Gottesfurcht mit allen Aspekten davon ab, dass Gott alles sieht? Ja, wir merken, von wie vielen Winkeln ein und die gleiche Aussage betrachtet werden kann. Und es waren nur Beispiele. Aussagen und Worte werden in Beziehung gesetzt. Welcher Aspekt oder Blickwinkel gerade betont wird, hängt sehr vom Zusammenhang ab, in welchem gesprochen wird. Ja, heute geht es um die Jahreslosung. Du bist der Gott, der mich sieht. Diesen Satz hören Menschen und setzen ihn automatisch in einen Zusammenhang hinein, in Beziehung zu ihrer Wahrnehmung. Wir haben schon etwas über die Gedanken des Künstlers gehört, welcher hierzu das Bild auf dem Banner gemalt hat. Ja, in welchem Zusammenhang aber wurde es damals gesagt? Du bist Gott, der mich sieht. Was wird betont hierzu, wenn wir uns das Wort Gottes näher betrachten? Inwiefern kann uns die Aussage, du bist Gott, der mich sieht, im kommenden Jahr und in unserem Alltag begleiten? Darum soll es heute in der Predigt gehen. Bei näherer Betrachtung des Verses möchte ich euch anhand des Textes drei Fragen nennen, um die es gehen soll. Jahwe, du bist der Gott, der mich sieht. Ist es auch dein Gebet, dein Ausruf und dein Ausblick für das kommende Jahr? Ich wiederhole nochmal. Jahwe, du bist der Gott, der mich sieht. Ist es auch dein Gebet? Ist es auch dein Ausruf? Und ist es auch dein Ausblick für das kommende Jahr? Dazu möchte ich immer so vorgehen, dass ich eine Beobachtung nenne im Vers selbst und die versuche kurz im Zusammenhang zur Bibel zu bringen und dann in Beziehung zu setzen zu unserem Alltag als Anwendung. Ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Es fällt auf, dass die Jahreslosung mit dem Du beginnt. In meiner Einleitung habe ich bewusst zunächst die allgemeine Aussage gewählt, Gott sieht alles, um hier den persönlichen Aspekt der Aussage zu betonen in der Jahreslosung. Es beginnt mit einem Du. Damit ist die Aussage in erster Linie an Gott gerichtet, was diese zu einem Gebet macht. Wenn wir die Bibel betrachten, beobachten wir sehr oft dieses an Gott gerichtete Du in Gebeten, vor allem auch in den Psalmen. Gott möchte, dass wir mit unseren Gedanken, unseren Fragen direkt zu ihm kommen und das Du suchen. Es ist normal, bei den in der Bibel beschriebenen Gottesfürchtigen dass diese Gott mit Du anreden. Wenn wir in der heutigen Zeit schauen, entdecken wir nach meiner Beobachtung, dass viel, so viel über Gott geredet wird. Mit Behauptungen, Vorwürfen, angeblich tiefen Einsichten. Menschen reden über Gott. Aber wer redet mit ihm? Stell dir folgende Situation vor. Du stehst sichtbar neben deinen Freunden und sie reden über dich. Sie fragen sich, was du gerade über bestimmte Themen denkst, aber keiner fragt dich persönlich, wie würdest du dich dabei fühlen? Ignoriert? Wissen die anderen denn besser, was deine Gedanken sind, als du selbst? Ja, wenn du betest, beginnst du mit dem Ich oder beginnst du mit Du? Hast du dir schon mal das bekannte Vaterunser betrachtet? Ist dir schon mal aufgefallen, wie oft dort das Du bzw. Dein genannt wird, bevor wir dort irgendwo vorkommen? Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel so auf Erden. Bis auf die persönliche Anrede unser Vater ist das Gebet auf Gott, seine Person ausgerichtet. Das Gebet beginnt mit dem Du. Das ist ein gutes Prinzip. Mit allen deinen Sorgen, deinen Gedanken, mit allem, was dich erfreut und belastet, nimmst du diese als Anlass, um das Du mit deinem Schöpfer zu suchen? Merkst du, welche innige Vertrautheit und Nähe das Du ausdrückt? Machst du dir bewusst, was für eine innige Beziehung durch Jesu Versöhnungstat am Kreuz möglich ist zum Schöpfer, der über allem steht, dass ein erlöstes Kind Gottes zu ihm sagen darf, mein Vater? Ja, ich komme zum nächsten Teil. Jahwe, du bist Gott, der mich sieht, auch dein Ausruf. Ja, die nächste Beobachtung bezieht sich auf einen anderen Teil des Verses der Jahreslosung, den Teil davor. Die Jahreslosung ist genau genommen ein Teilabschnitt des Verses 13, also der mittlere Teil des Vers 13. Jetzt beschäftige ich mich mit dem ersten Teil davor und später mit dem nachfolgenden Teil. Ich lese nun die Beobachtung, den Versteil vor der Jahreslosung. Und sie nannte den Namen Jahwes. Ich finde persönlich, das Nennen ist ein schwacher Ausdruck in der Übersetzung. Im Hebräischen finden wir dort das Wort Kara, was sehr häufig in der Bibel vorkommt, in der Grundbedeutung rufen. Oft steht dieses Wort im Zusammenhang damit, einen Namen zu rufen. Wir kennen den Ausdruck Rufname oder bis heute im Hebräischen wörtlich übersetzt für die Frage nach dem Namen gibt es den Ausdruck, wie rufen sie dich? Ja, wenn wir uns die Schrift betrachten, erinnert uns der Vers sehr an 1. Mose 4, Vers 26. Es geht zurück an die Zeit zu Adam und Eva. Nach der Geburt Seths finden wir folgende Feststellung. Und Seth wurde einem Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen Jahwes auszurufen. Auch für Gott wird dieses Wort gebraucht. Auch zu Beginn, also Gott selber benutzt das Wort. Zu Beginn des dritten Buch Moses finden wir den Satz, und Jahwe rief Mose und er redete mit ihm. Dieses Rufen ist genau das gleiche Wort. In Psalm 145, Vers 18 finden wir eine Verheißung. Nahe ist Jahwe allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn in Wahrheit anrufen. In Jesaja 65, Vers 24 finden wir eine andere Verheißung. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Noch während sie reden, werde ich hören. Ihr habt sicher gemerkt, dass ich den Vers bewusst ergänzt habe mit dem Namen Yahweh davor. Yahweh, du bist der Gott, der mich sieht. Aus folgendem Grund tue ich das. Hagar nennt davor ebenfalls ganz klar den Namen Yahwehs. Wenn ein Du alleine steht, kann es theoretisch an alles Mögliche gerichtet sein. Ich bin vorsichtig, nur den Ausdruck Gott zu verwenden, ohne jeglichen Namen. Gott ist eine Person, der Gott, der sich persönlich offenbart hat. Gott ist nicht ein Gott unserer Vorstellungen. Um ihn kennenzulernen, müssen wir sein Wort betrachten, wie er sich selbst darin gezeigt und erwiesen hat, durch sein Handeln. Damit in Verbindung steht, auch wenn wir seinen heiligen Namen nennen. Ja, der Name, den Hagar hier nennt, Yahweh Ra'i, Yahweh, du bist der Gott, der mich sieht, ist nicht der einzige Name. Gott ist so groß, so herrlich und er hat so viele wunderbare Eigenschaften, da reicht ein Name allein nicht aus. Aber dennoch ist Gott kein allgemeiner Überbegriff unserer Vorstellung für alles Große, sondern er ist eine konkrete Person mit Rufnamen. Wir haben das Gebet unseres Herrn Jesus gehört, wo er Gott unser Vater nennt. Und ja, so dürfen wir als Kinder Gottes ihn nennen, unser Vater. Hagar flüstert hier nicht. Sie ruft deutlich den Namen Gottes. Sie benutzt ihre Stimme dazu. Es ist ein Ausruf des Namen Gottes. Rufst du mit deiner Stimme hörbar den Namen Gottes? Bezeugst du seine Eigenschaften vor anderen Menschen, ihm zur Ehre, mit der anbetenden Nennung seines heiligen Namens? Ja, auch in Situationen, wo es manchmal nicht so gut läuft. Kennst du die Verheißungen, die er denen gibt, die ihn in Wahrheit anrufen, seinen Namen rufen? Ja, ich komme zum dritten Teil. Yahweh, du bist der Gott, der mich sieht, auch dein Ausblick. Ja, wenn wir den Vers weitergehen, also nach dem Ausschnitt von der Jahreslosung schauen, kommt folgender Satz. Denn sie sagte, ich habe auch hinter dem hergesehen, der mich sieht. Also sie stellt das eher als Frage. Habe ich auch hinter dem hergesehen, der mich sieht? Ich wiederhole die Worte nochmal. Denn sie sagte, habe ich nicht hinter dem hergesehen, der mich sieht? Mich haben die Worte überrascht in der Vorbereitung. Irgendwie hatte ich diese bisher noch nicht so bewusst gelesen. Was bedeutet das? Hagar hat hinter dem hergesehen, der sie sieht. Möglicherweise ist das der Engel des Herrn, dem sie begegnet ist, ist er weitergegangen und sie schaut ihm noch ganz verblüfft, bewegt und erstaunt hinterher und muss erst einmal verarbeiten, was sie gerade erlebt hat. Es gibt Dinge, die überraschen uns und bringen uns aus der Fassung, sowohl in positiver Weise als auch leider in negativer Weise manchmal. Der Ausruf des Namen Yahwehs in Verbindung mit dem Gebet ist die erste Reaktion, nachdem Hagar wieder zu sich kommt. Einerseits schaut sie möglicherweise dem Engel des Herrn hinterher, wie er weitergeht und irgendwann aus ihrem Blickfeld hinausgeht. Andererseits schaut sie zurück, vielleicht auf das gerade Erlebte, wie er sie gesehen hat. Ja, jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich bisher ausgelassen habe. In welcher Situation war Hagar eigentlich, als sie diesen Satz sagte? Sie wurde überrascht. Gott hat sich ihr in einer ganz besonderen Weise offenbart, dass er sie sieht, in einer emotional voll aufgewühlten, trotzigen und verzweifelten Situation, voller Enttäuschung, möglicherweise auch Wut, in welcher sie wohl kaum damit gerechnet hätte, dass Gott jetzt ihr in dieser Weise begegnet und ihr zeigt, dass er sie sieht. Was ist zuvor passiert? Ich will versuchen, kurz zusammenzufassen, was hierzu in den Versen dazu geschrieben ist. Ich möchte die Situation Hagars wie folgt beschreiben. Demütigung? Nein, danke. Da gehe ich lieber in die Wüste. Hagar befindet sich in einer Trotzreaktion, die wir als Menschen wahrscheinlich jeder so kennen und durchlebt haben, in gewisser Weise. Ja, wie kam es dazu? Hagar wurde schwanger. Sie wurde schwanger, nachdem Abraham sie auf Rat ihrer Herrin Sarai zur Nebenfrau genommen hatte. Ihre Herrin Sarai war offenbar unfruchtbar. Unfruchtbarkeit war damals eine besonders große Schande und Demütigung für die betreffende Frau. Sehr wahrscheinlich litt Sarai sehr darunter. Ja, und wir kennen das alles. Der Stolz des menschlichen Herzens neigt sehr schnell dazu, sich über andere Menschen zu erheben. Ja, und einmal Hand aufs Herz bei folgender Frage. Wie oft ist es nicht der erbärmliche innerliche Stolz des menschlichen Herzens der Grund dafür, dass Beziehungen erkalten oder gar zerbrechen? Hagar wurde offenbar stolz und hat sich in irgendeiner Weise über Sarai erhoben. Wie konkret das passiert ist, steht nicht da. Nur, dass es passiert ist. Und daraufhin wurde Sarai in ihrem Stolz gekränkt. Sarai machte nun Abraham dafür verantwortlich. Abraham schritt nicht selber ein, um zu vermitteln, sondern ließ Sarai frei gewähren. Sarai wiederum demütigte Hagar in einer Weise, die Hagar sehr missfallen hat. Hagar wollte diese Demütigung nicht hinnehmen. Sie entschloss sich, in die Wüste zu gehen, wahrscheinlich zurück ins Land Ägypten, woher sie stammte, wo sie Sarai damals beim Aufenthalten Ägypten und Abrahams einmal mitgenommen hatte als Magd. Ich kehre zurück. Das, was ich hier erlebe, ist nicht zumutbar. Das lasse ich mir nicht gefallen. Möglicherweise war es eine Mischung aus Wut und Verzweiflung, welche Hagar zu dieser Reaktion brachten. Der verletzte Stolz in ihrem Herzen wühlte ihre Emotionen und Empfindungen so stark auf, dass sie nicht ertragen wollte und konnte. Ja, wie gehen wir mit solchen Menschen um? Sagen wir, lass sie gehen, wohin der Pfeffer wächst. Was geht mich das an? Sie ist selber schuld. Der Engel des Herrn handelt nicht so. Er geht ihr hinterher und sucht sie auf. Er fragt Hagar eine sehr interessante Frage. Hagar, leibeigene Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Hagar antwortete, vor Sarai, meiner Gebieterin, bin ich auf der Flucht. Was tat der Engel des Herrn dann? Er wies ihr den Weg und sagte ihr, hier, diesen Weg geh. Und was sagt er? Kehre zurück und demütige dich unter ihre Hände. Hagar wusste in ihrem Inneren, dass es der gute Weg war. Möglicherweise wurde die Täuschung, welchem ihr Herz erlag, erst jetzt bewusst. Von der Stimme des Engel des Herrn ging eine beruhigende Autorität aus, verbunden mit einer Liebe und Fürsorge, welcher die verzerrte Sicht durch die aufgewühlten Emotionen weichen mussten. Wenn unser Herz emotional aufgewühlt ist, handeln wir in einer Weise, die viel Schaden anrichten kann und Zerstörung mit sich bringt. Nicht nur für andere, sondern auch für uns selbst. Was ist das für eine Gnade, wenn jemand uns nachgeht und uns den richtigen Weg weist? In dieser Weise hat Hagar wahrgenommen, wie Jahwe, der Gott, sie sieht. Er wies ihr nicht nur den richtigen Weg, sondern gab ihr wunderbare Verheißungen mit auf den Weg bezüglich ihres Sohnes. Diesen soll sie Yishmael nennen, Gott erhört. Ein Bekenntnis dazu, dass Gott sie hört. Das ist Hagars Ausblick. Sie sieht zurück, wie Jahwe sie gesehen hat, und schaut überwältigt, dankbar und erstaunt dem hinterher, der sie sieht. Jahwe, du bist der Gott, der mich sieht. Ist es auch dein Ausblick für das gerade begonnene Jahr? Worauf schaust du? Was ist dein Ausblick? Lässt du dich täuschen und ablenken durch die vielerlei Begierden, zeitraubenden Ablenkungen der Welt und vielerlei Regungen deines Herzens? Oder nimmst du dir bewusst im Gebet die Zeit des Ausblicks auf Gottes Handeln und seinen Willen für dein Leben? Schaust du bewusst aus, sowohl zurückblickend und nach vorne schauend, wo und in welcher Weise Gott sich dir als der Gott persönlich erweist, der dich sieht? Hörst du das Wort, woran er dich erinnert? Erkennst du die Menschen, die er dir sendet? Lässt du dich an deine Identität erinnern, wer du als Mensch vor Gott bist, und dir die Frage stellen, woher kommst du und wohin gehst du? Demütigungen sind schmerzhaft, unangenehm. Erkennst du auch darin Gottes Handeln, der auf dein Herz achtet und dich sanft durch die rechtzeitige Demütigung bewahrt vor dummen, zerstörerischen Handlungen? Nimmst du sein leises Rede wahr? Erkennst du Jesus, deinen Hirten, der dich gerade auch in emotionalen, schweren Situationen den richtigen Weg weist und dich an die Verheißungen erinnert, die er dir schenkt, auch dir? Ja, ich komme langsam zum Abschluss und möchte nochmal auf eine Frage eingehen. Wer ist eigentlich der Engel des Jahwes? Wer ist eigentlich der Engel des Herrn? Hagar hat gesagt, ich habe hinter dem hergesehen, der mich sieht. Gesehen hat sie den Engel des Herrn. Benannt hat sie Jahwe. Du bist der Gott, der mich sieht. Hat sie Gott hinterhergesehen? Johannes bezeugt, dass Jesaja damals in seiner Tempelvision, in Jesaja 6, Jesus gesehen hat. Es gibt viele Hinweise darauf, dass der Engel des Herrn Jesus ist, wie er Menschen erschienen ist, bevor seiner Menschwertung. Er ist ja schon immer, existiert schon immer, war bei der Schöpfung dabei. Und das gibt wirklich viele Hinweise, dass der Engel des Herrn wirklich auch Jesus ist, wie er erschienen ist, bevor Menschen, ja, bevor er selbst Mensch wurde. Jesus spricht zu seinen Jüngern, dass er der gute Hirte ist. Jesus ist bei seinem Kommen auf die Welt nicht nur kurz erschienen, er, der uns sieht, ist selber Mensch geworden. Das Sehen des himmlischen Vaters erweist sich in erster Linie in der Sendung seines geliebten Sohnes Jesus. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Jahwe, du bist Gott, der mich sieht. Ist es dein Gebet? Suchst du bewusst im Alltag betend, dass du mit deinem himmlischen Vater? Jahwe, du bist der Gott, der mich sieht. Ist es dein Ausruf? Nennst du seinen Namen bewusst mit deiner Stimme? Bekennst du seinen Namen und damit verbunden sein Wirken und seine Offenbarung seiner selbst unter den Menschen? Auch hörbar vor deinem eigenen Herzen mit deiner Stimme? Jahwe, du bist der Gott, der mich sieht. Ist es dein Ausblick? Nimmst du dir Zeit, bewusst hinzuschauen, wo Jesus dir als guter Hirte zeigt, wie er dich sieht und liebevoll für dich sorgt? Wie er dich an deine Identität erinnert und dir die Frage stellt, woher kommst du und wohin gehst du? Wie er dir dabei seinen guten Weg für dich zeigt und dich an seine Verheißungen erinnert? Amen. Ich möchte kurz noch beten.